ARD. SWR Kultur. Forum.
Vereinte Kunstnationen, die Biennale Venedig zwischen Kunst und Politik. Am Mikrofon ist Carsten Umlauf. Hallo. Sie gilt neben der Documenta als die wichtigste Ausstellung für zeitgenössische Kunst. Aber im Vorfeld der diesjährigen Biennale in Venedig ging es um vieles, nur eben nicht um Kunst. Hauptstreitpunkt: die Rückkehr Russlands in den landeseigenen Pavillon. Sie hat zu einem Sturm der Entrüstung geführt, auch zum Auftritt Israels. Gab und gibt es Boykottaufrufe. Beide Länder wollte die Jury aus dem Wettbewerb ausschließen. Dann ist sie selbst geschlossen zurückgetreten. Die EU hat angekündigt, Subventionen zu kürzen. Sind diese Kritiker einfach alle zu engstirnig, wie es der Biennale-Präsident diese Woche behauptet hat? Ist die Verbindung von Kunst und nationaler Identität, wie sie bei der Biennale gepflegt wird, überhaupt noch tragbar? Darüber diskutieren wir in diesem SWR-Kulturforum. Und ich begrüße in der Runde Markus Wöller, Feuilleton-Redakteur und Kunstexperte der Zeitung Die Welt, Hanno Rauterberg von der Wochenzeitung Die Zeit und Silke Hohmann, Kunstkritikerin vom Magazin Monopol. Frau Hohmann, Sie sind heute Nacht aus Venedig zurückgekehrt. Die Presse ist ja immer im Vorfeld der Eröffnung eingeladen, sich die Ausstellung anzusehen. Welche Atmosphäre haben Sie wahrgenommen? Was war in der Stadt von den ganzen Querelen und dem Brimborium der letzten Tage zu spüren?
Also die Eröffnungstage der Venedig-Biennale, zu der die Presse immer ein bisschen früher Zutritt hat, die sind immer ein totaler Ausnahmezustand in der ohnehin schon Ausnahmestadt Venedig. Das heißt, die Stadt wird geflutet, nicht nur von den ganzen Touristen, die ohnehin da sind, sondern auch von Kunstspezialisten aus aller Welt, was zunächst mal was sehr Schönes und fast schon Utopisches hat, diese ohnehin ja unwahrscheinliche Stadt Venedig ist dann auch noch eben Treffpunkt aller Länder im Zeichen der Kunst. Und da gehört die Aufregung und die Angst, was zu verpassen, immer dazu in diesen wenigen wertvollen Tagen, in denen man das so ganz kurz mal konzentriert sehen kann. Aber die Konzentration ließ ein bisschen zu wünschen übrig, denn ich habe auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen gemerkt, dass die Redaktionen zu Hause so wild auf diese News waren, dass man sich eigentlich gar nicht so richtig konzentrieren konnte und gar nicht richtig die Ruhe gefunden hat, die man wirklich braucht, wenn man mehr als 100 Länderpavillons sehen will, die mehr als 100 Künstler der großen Ausstellung und dann noch die zahllosen Collateral Events. Also es war unruhig.
Hanno Rauterberg, Sie waren auch selbst vor Ort. Haben Sie auch diese Unruhe gespürt?
Ja, es war gleichzeitig ja auch ein bisschen bedrückt, dadurch, dass es die ganze Zeit getröpfelt und geregnet hat und also der übliche blaue Himmel, den man sonst aus Venedig kennt, diese fröhliche, ausgelassene Stimmung, das finde ich schon auch, die war doch ein wenig anders als sonst, also passend eigentlich zu dem Motto der Biennale, die unter dem Titel In Minor Keys stattfindet, also in Molltönen könnte man frei übersetzt sagen. Aber ansonsten war es aufregend und es gab viele unterschiedliche Aktionen, große Performances, es wurde viel getrommelt, viel Musik gemacht, also auch schon sehr lebendige Stimmung insgesamt.
Ja, wenn ich bei Ihnen gleich weiterfragen darf, die Jury ist ja zurückgetreten, es wird nun erstmal keine goldenen Löwen geben, also keine Gewinner aus den Reihen der Pavillons. Ein Publikumspreis ist jetzt irgendwie schnell erfunden worden. Ist dieser sportliche Aspekt dieses Wettbewerbs etwas, das für Sie den besonderen Reiz dieser Ausstellung ausmacht?
Naja, also man könnte schon sagen, das Ganze ist zumindest für die Besucher so eine Art Marathon oder eigentlich jetzt schon Triathlon, muss man sagen, wenn man sich möglichst viel angucken will. Da braucht man schon 2-3 Tage, würde ich sagen. Dennoch kommt mir das mal seltsam vor, also die Biennale mit Olympischen Spielen zu vergleichen, wie viele das machen. Denn es gibt ja partout keine Rekordwerte im Wettmalen oder irgendwelche neuen Weltrekorde im Performance Art oder was auch immer. Also diese Art von Vergleichbarkeit gibt es ja nicht wie im Sport. Es werden keine Tore geschossen und es werden auch übrigens keine Flaggen gehisst vor den Pavillons und die Gewinner schmücken sich auch nicht mit der Fahne und drehen eine Ehrenrunde im Stadion oder ähnliche Dinge mehr. Also auf der Ebene ist es schon seltsam, dass man immer noch an dieser Vorstellung hängt, alles sei mit einem vergleichbar und es gäbe dann am Ende einen eindeutigen Sieger. Mir kommt es sehr antiquiert vor.
Herr Wöller, würden Sie auch sagen, antiquiert? Oder was ist das, was Sie an diesem Wettbewerb interessiert?
Man kann das sicher antiquiert finden, dass es eine Stadt gibt, die ja von vielen irgendwie als Disneyland der Kunst betrachtet wird, wo es einen wunderschönen Park gibt, in dem es Nationenpavillons gibt, so als wäre das eine Art Botschaftsgelände. Und das stammt natürlich aus einer Zeit, die lange vergangen ist. Aber dieser sozusagen olympische Gedanke des Wettbewerbs ist ja nicht nur bei den Olympischen Spielen noch da, sondern in der Kunst eben auch. Weshalb diese Biennale von Venedig ja auch so wahnsinnig viele Nachahmer überall auf der Welt gefunden hat.
Ich möchte ganz kurz sagen, dass ich finde, dass es wirklich ein totaler Verlust ist, dass es diesen Jurypreis nicht mehr gibt. Denn was jetzt bleibt, ist ein Publikumspreis. Das ist zwar eine schöne Idee, aber das ist ja absolut kein Äquivalent zu einer Expertise einer Fachjury. Das darf man ja nicht vergessen. Man würde ja auch den Nobelpreis nicht vom Publikum vergeben lassen. Und ich finde, das ist sogar auch durchaus vergleichbar, denn die Kunst ist ja ein Fachgebiet mit Spezialisten und mit Wissenschaftlern und einer langen Geschichte, in der sich auch nicht jeder auskennen muss, aber eben Fachleute schon. Und die braucht es, um alle 2 Jahre zu ermitteln, was ist aktuell von Belang. Und diese Jury hat leider, obwohl sie mit aller Macht dieser Kunstwelt ausgestattet war, darauf verzichtet, dieses Amt auszuführen. Und das finde ich tatsächlich sehr dramatisch für die Kunst.
Ich würde da kurz widersprechen wollen, denn ja, bei der Filmbiennale zum Beispiel werden weiterhin Löwen verteilt, aber da werden eben in einer bestimmten Kategorie diese Sieger ermittelt, nämlich in der Kategorie des Spielfilms. Während die Pavillons mit sehr so einem heterogenen Set unterschiedlicher Techniken, Methoden, Ansätze auftritt, dass es wirklich schwer ist, die Sachen miteinander überhaupt zu vergleichen, auf sinnvolle Weise zu vergleichen. Denn wir haben es mit Malerei zu tun, wir haben es mit Performance Art zu tun, wir haben die unterschiedlichsten konzeptuellen Ansätze dabei. Und dann am Ende zu sagen, Malerei ist nun mal besser als Performance oder umgekehrt, das wäre so, als würde ein Autotester sagen, naja, der Fiat Panda hat halt eine kleinere Ladefläche als der große Volvo LKW und deswegen muss ich den Panda leider ausjurieren. Also man vergleicht Unvergleichliches miteinander. Das hat mich immer schon gestört an dieser Fixierung auf den Löwen.
Aber man kann doch schon mit einem Fachwissen sagen, welcher Pavillon ist besonders gelungen oder welcher passt besonders gut in diese Zeit oder welcher erfüllt diese Aufgabe dieser antiquierten Repräsentation besonders intelligent.
Absolut. Und dieser Aufgabe ist die Jury ja absolut nicht gerecht geworden. Da würde ich mich Silke Hohmann in jedem Punkt eigentlich anschließen. Weil es ist ja einfach so, dass Kunstexperten, Kuratoren, Kunsthistoriker, Kritiker von sich auch selbst den Anspruch haben, diese Urteile treffen zu können. Auch wenn sie subjektiv sind, sind sie einfach aufgefordert, immer wieder neue Kriterien zu finden und zu entwickeln, um solche ästhetischen Urteile zu treffen. Hm. Und diese Aufgabe hat die Jury ja von Anfang an regelrecht abgelehnt, indem sie ihr Urteil sofort auf eine politische Ebene gezogen hat, wo ästhetische oder künstlerische Kriterien überhaupt keine Rolle spielen.
Ja, zum Hintergrund nochmal zu sagen, die Jury wollte ursprünglich in dem Wettbewerb Russland und Israel nicht bewerten, ne, weil sie gesagt haben, Staaten, deren Präsidenten oder Führer vom Internationalen Strafgerichtshof angeklagt sind, die wollten sie ausschließen, dann sind sie später geschlossen zurückgetreten. Bevor wir da weiter diskutieren, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wie kann man sich das vor Ort jetzt nochmal vorstellen, wenn jemand die Situation nicht kennt? Also es gibt diese Länderpavillons. Herr Wöller, Sie haben gesagt, das ist wie so eine Art Botschaften, die in einem Park stehen. Und dann gibt es auch noch andere Spielstätten. Vielleicht können Sie das kurz beschreiben, wo man dieser Kunst begegnet. Soll dann ursprünglich alles eigentlich von der Jury bewertet werden oder bezieht sich das auf die Länderpavillons, um das ganz kurz zu klären, wie dieser Wettbewerb überhaupt funktioniert normalerweise?
Also man muss wissen, dass Venedig ja eine an Parks relativ arme Stadt ist. Es gibt aber einen sehr schönen Park, die Giardini, also die Gärten von Venedig, die ganz im Osten der Insel angelegt wurden, soweit ich weiß, auch schon Ende des 19. Jahrhunderts. Und ab dieser Zeit haben Staaten, hauptsächlich die Staaten des Westens oder des heutigen Westens, dort Pavillons bauen können. Also es gibt architektonische Juwelen, kann man sagen, kleine, große Pavillons, klassizistische, historistische, moderne. Und davon gibt es ungefähr 30 in den Giardini und im angrenzenden ehemaligen Werftgelände, dem Arsenale, wo auch die Hauptausstellung zum Teil stattfindet, gibt es auch noch sogenannte Pavillons. Das sind aber eigentlich Ausstellungshallen, die die einzelnen Nationen bespielen dürfen. Und für den Wettbewerb gibt es halt die goldenen und silbernen Löwen. Und wichtig sind halt vor allem die beiden goldenen Löwen. Einer wird an den besten nationalen Beitrag vergeben, einer an den besten Künstler in der Hauptausstellung.
Mhm. Und nun wird es diese Preise nicht geben, Herr Rauterberg. Ist die Biennale jetzt beschädigt?
Nein, glaube ich ganz und gar nicht. Warum sollte sie das sein? Man wird wahrscheinlich im nächsten Jahr zurückkehren zu diesem falsch eingeübten Verfahren. Übrigens gab es ja auch lange Zeit, glaube ich 2 oder 3 Jahrzehnte lang, keine Preise, nämlich nach den Studentenrevolten und entsprechenden Aufständen auch in der Künstlerschaft hatte man die Preise abgeschafft, weil man das damals eben auch schon, ich glaube, faschistisch nannte oder jedenfalls irgendwie seltsam anti-egalitär und glaubte, dass da irgendwelche Fachleute sich über das beugen, wovon sie überhaupt keine Ahnung haben und ähnliche Dinge mehr. Und dann wurde es in den 80er Jahren wieder eingeführt. Also das sind ja sehr bewegliche Verfahren und auch die Tatsache, dass man jetzt so ad hoc einen anderen Preis und ein anderes Verfahren etabliert hat, zeigt ja, dass das Ganze beweglich bleibt und plastisch. Und also in der Hinsicht sehe ich keine Beschädigung. Es ist eher so, dass ich mich darüber wundere, dass dieser Nationalismus wieder so stark geworden ist. Also in diesen Debatten darüber, wer soll eigentlich teilnehmen dürfen und wer nicht, hat man das Gefühl, dass eigentlich die Kunstwelt, die doch davon überzeugt ist, dass diese Art von Grenzen und Nationalismen überholt sind oder ins 19. Jahrhundert weisen, jetzt plötzlich zurückkehren unter dem Vorzeichen eben dieser Frage, wer darf mitmachen und wer nicht. Sagt man jetzt, Israel darf nicht mitmachen oder von mir aus auch Russland oder die USA oder China oder wer nicht alles. Und man denkt dann plötzlich und argumentiert wieder in nationalen Kategorien. Das ist schon seltsam und damit werden wir uns auch die nächsten Jahre noch weiter beschäftigen.
Vor allen Dingen der Kulturboykott als Instrument ist mit so einer großen Vehemenz wieder zurückgekehrt und das passt im Grunde gar nicht zu der Idee der Venedig-Biennale. Es geht nicht darum, sich irgendwie nur gut zu verstehen oder unpolitisch zu sein, überhaupt nicht. Dafür ist es auch da, dass man aber tatsächlich in Kontakt miteinander kommt, in Begegnung ist und eben diese Auseinandersetzung stattfinden kann und sie eben nicht abgelehnt wird und zurückgewiesen wird.
Wobei diese Boykottvorwürfe ja zum Teil auch aus der Kunstszene selber kommen.
Absolut.
Das ist eigentlich das Betrübliche.
Sie meinen die Boykottaufrufe? Sie meinen, genau, dass zum Boykott aufgerufen wird?
Auch die Strategie der Jury, eigentlich die Statuten ändern zu wollen und dann das Amt niederzulegen, ist ja für mich eine Form des Boykott.
Und würden Sie dann sagen, der Biennale-Präsident Butafurko, der in der Kritik stand, weil er Russland eingeladen hat, unter anderem, hat er dann eher in der Tradition der Biennale gehandelt? Also können Sie das nachvollziehen oder war es ein Fehler, gerade Russland einzuladen? Was würden Sie sagen?
Ich glaube, er kann Russland gar nicht ein- oder ausladen, denn der Pavillon gehört Russland. Und Russland hat zweimal nicht teilgenommen seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Einmal, weil die Künstler entsetzt zurückgetreten sind. Da war das noch ganz frisch. Und die haben gesagt, wir wollen nicht Russland repräsentieren. Die Ausstellung wird nicht stattfinden im russischen Pavillon. Beim zweiten Mal hat Russland den strategischen Move gemacht und gesagt, wir vermieten an Bolivien. Die haben nämlich kein Pavillon und wir dealen da was aus mit Lithium und seltenen Erden und machen da so im Hintergrund so einen wirtschaftlichen Tausch oder und nehmen uns da sozusagen selber aus der Schusslinie. Aber es ist nicht so, dass die Länder jedes Mal eingeladen werden, sondern das sind deren Pavillons und die können da mitmachen, so glaube ich, was sie wollen.
In der Tat ist es so, dass die Stiftung der Biennale niemanden zurückweisen kann. Und darauf hat sich Butafurko ja auch immer wieder berufen. Aber er hatte damit mit dieser Position zu sagen, naja, wir haben hier die Biennale und die Biennale ist ein großer Freiraum und dort können wir uns auf eine Weise miteinander verständigen oder auch einander aushalten müssen, wie es sonst nicht möglich ist. Mit dieser Position hat er sich sehr viele Feinde, muss man fast sagen, gemacht. Mhm. Und also sowohl irgendwie in Rom, der Kulturminister war entsetzt und hat gesagt, so geht's überhaupt nicht und die Biennale wird jetzt mal streng geprüft und werden wir mal schon sehen, ob da irgendwie in der Buchhaltung eigentlich alles gut gelaufen ist und am Ende müssen vielleicht doch Köpfe rollen. Als auch die EU interessanterweise. Die dortigen Kulturpolitiker haben gesagt, wir fördern die Biennale nicht mehr. Also wir streichen Fördergelder in Millionenhöhe, wenn Russland weiter mitmachen darf. Mhm. Und auch das kann man natürlich als eine wirklich einen Eingriff in die künstlerische Freiheit begreifen. Jedenfalls erinnert das mich sehr an die Diskussionen um Wolfgang Weimer, der gesagt hat, bestimmte Gelder werden nur vergeben, wenn eine bestimmte politische Haltung zu erkennen ist oder beziehungsweise bestimmte politische Haltung nicht bezogen werden und vertreten werden. Also diese Kopplung von, ich gebe dir Geld, wenn du irgendwie politisch das tust, was ich für opportun halte, das finde ich schon eine fatale Entwicklung.
Naja, es geht natürlich auch um die Sanktionen gegen Russland. Im Hintergrund steht ein Überfall und ein Krieg. Also ist vielleicht noch ein bisschen eine andere Kategorie. Der Vorwurf lautet ja, die Ausstellung sei Putin auf den Leim gegangen, weil sie ihm nun Russland eine Bühne bietet, sich im Kreis der Kunst zu sonnen. Ein Museumsdirektor hat diesen Auftritt ja auch eine Art Spezialoperation genannt und damit auch Bezug genommen auf die Sprachregelung, die russische zum Überfall auf die Ukraine. Wenn Sie jetzt diesen russischen Auftritt sich angucken, was kann man denn daraus ersehen? Ist das so eine Art russische Propaganda? Was soll russische Kunst darstellen in diesem Jahr?
Also es gibt jedenfalls keine Putin-Porträts oder ähnliche propagandistische Werke, die so auf Anhieb zu erkennen wären und von denen man das Gefühl hätte, sie würden den Krieg verklären wollen oder Russland reinwaschen wollen oder ähnliche Dinge mehr. Man kann natürlich sagen, allein die Tatsache, dass Russland da ist, könnte dazu den Eindruck erwecken, dass da eine Normalisierung stattfindet. Aber dafür sind doch die Leute, die zur Biennale kommen, eigentlich auch zu gebildet. Die wissen ja, mit wem sie es zu tun haben, dass sie jetzt auf irgendwas da in dieser Hinsicht hereinfallen. Und im Pavillon selber gibt es ein relativ heterogenes Programm. Also nicht nur russische Künstlerinnen und Künstler treten auf, sondern auch Musiker aus anderen Staaten, insbesondere aus afrikanischen Staaten auch. Und als ich da war, gab es unterschiedliche musikalische Programme, unter anderem so einen schweren Techno-Beat, der von DJs da angestimmt wurde, mitten am Vormittag. Die Tanzfläche war komplett leer. Man hat das Gefühl, die Russen machen eine Party, aber keiner will kommen. So könnte man das jedenfalls auch verstehen. Ja.
Und sie verschenken T-Shirts, die auch keiner will.
Ja, und Wodka habe ich gelesen.
Wodka wurde ausgeschenkt und alles Mögliche, da gab es schon Zuspruch. Aber ich wollte nur sagen, das ist nicht so einfach, wie viele das dann sich bei diesen Boykottforderungen gemacht haben. Also auch die großen Blumengebinde beispielsweise, die dort zu sehen waren, kann man ja sagen, ist ja seltsam. Denn man weiß ja, diese Blumengebinde werden im Nu verblüht sein. Also es gibt verschiedene Dinge, das vielleicht können wir es nochmal im Detail betrachten, die man auch jedenfalls ambivalent betrachten kann oder wo man das Gefühl haben könnte, vielleicht gibt es da auch eine andere Botschaft dahinter noch. Was ich aber vor allem sagen will, dass bei diesen Boykottaufrufen, unabhängig auch von Russland, immer der Staat bestraft werden soll. Aber die Künstler müssen es dann nachher ausbaden. Und es gibt ja immer wieder künstlerische Strategien, die sich darauf verlegen, auch subkutan Botschaften, auch widerständige Botschaften zu vermitteln. Und das würde ich auch bei Russland nicht vollkommen ausschließen. Würde mich interessieren, wie verschiedene Dissidenten aus Russland überhaupt diesen Pavillon lesen, wie die den verstehen würden.
Naja, also ich würde schon gerne nochmal auf den Auftritt da zurückkommen, weil das ist, was bleibt, ist doch relativ zynisch. Es gibt einen russischen Pavillon, der wieder bespielt wird. Da findet eine Art Techno-Party statt und es verwelken Blumen.
Und mehr kann man nicht sehen oder wie ist
viel mehr, das? Viel mehr kann man nicht sehen. Das Ganze ist aufgezeichnet worden und soll dann dem Publikum irgendwie vermittelt dargestellt werden. Aber wenn wir schon über die künstlerische Freiheit reden, dann muss zumindest vorher eine künstlerische Leistung da sein. Die sehe ich jetzt da nicht wirklich.
Nee, es gibt unter anderem einen Raum im Obergeschoss, wo eine Videoarbeit gezeigt wird, eine vierteilige, umsäumt von seltsamen Tannenbäumen. Und der ganze Pavillon ist interessanterweise unter dem Motto von Simone Weil, einer französischen Philosophin, gefasst. Der heißt ja, Baum wächst im Himmel. oder so ähnlich, kommt es ja nicht mehr ganz zusammen. Und diese Bäume wachsen halt nicht in den Himmel, sondern die stehen da irgendwie abgestellt im Schatten und so weiter. Kann man auch irgendwie seltsam finden. Und auf den Videos jedenfalls wird unter anderem ein Pferd interviewt. Eine absurde Szenerie, man könnte auch sagen eine humorvolle. Und das Pferd sagt unter anderem, dass es sich nach Freiheit sehnt. Kann man auch sagen, okay, es ist jetzt irgendwie ein bisschen sehr abgelegen und aberwitzig und vielleicht ist es auch zynisch, das kann sein. Aber es ist jedenfalls nicht so einfach und propagandistisch, wie das viele der Kritiker im Vorfeld immer gemeint haben.
Das mag sein, aber Russland hat doch schon eins erreicht, dass über diesen Pavillon wieder geredet wird. Mhm. Auch jetzt sitzen drei Journalisten im Studio und reden seit 10 Minuten über den russischen Pavillon. Es gibt aber 100 Pavillons.
Ja, aber
es gibt vor allem gibt es eine zentrale Ausstellung, über die auch kaum geredet wird.
Ja, und vielleicht schaffen wir das noch im Rahmen dieser Sendung.
Ja. Ja, ich würde nur eine Sache kurz sagen noch. Die Pointe ist schon auch die, dass durch die Teilnahme Russlands auch der Protest gegen Russland eine große Bühne bekommen hat. Unter anderem durch Pussy Riot und Femin-Aktivistinnen, die vor dem Pavillon eine Riesenaktion gestartet haben, die auf Instagram explodiert ist. Und dieser Protest ist ja nur möglich gewesen, weil die Russen da sind und plötzlich auch die Opposition wieder sehr sichtbar geworden ist und viele Solidaritätsbekundungen erfahren hat.
Russlands Kunst ist Blut, haben sie skandiert. Das war überall zu sehen mit pinken Masken und Femin mit den entblößten Oberkörpern. In diesem SWR-Kulturforum sprechen wir über die Biennale Venedig, Vereinte Kunstnationen mit Fragezeichen. Silke Hohmann vom Monopol-Magazin ist dabei, Hanno Rauterberg von der Zeit und Markus Wöller von der Zeitung Die Welt. Frau Hohmann, Sie haben auch eine Doku gemacht über die Biennale Venedig anlässlich der letzten, 2024. Da sprechen Sie im Rahmen der Biennale von einem Kampf um Sichtbarkeit. Warum ist aus Ihrer Sicht die Ausstellung so politisiert? Warum geht es da auch immer wieder um Sichtbarkeit, um politische Auseinandersetzung, um das Verhältnis von Kunst und Macht?
Ja, also das war auch nie anders eigentlich. Die Biennale war immer schon Austragungsort von Politik seit ihrer Gründung 1895. Und viele Staaten nutzten und nutzen die Kunst auch als Soft Power, um ihre Stellung in der Welt zu manifestieren. Das haben die USA in den 1960er Jahren gemacht, als Robert Rauschenberg dann plötzlich den Preis der Jury bekam und nicht mehr Frankreich, was also tatsächlich ja eine neue Vormachtstellung definiert hat. Und ja, das macht einen Staat wie Katar heute, indem er sich für 50 Millionen Dollar, so habe ich gehört, in die Giardini einkauft und da ein Pavillon errichtet, obwohl seit Jahrzehnten gesagt wird, nein, die Giardini sind, wie Markus Weller ja auch schon gesagt hat, eigentlich voll mit den sozusagen alten Pavillons, die es da seit 1906 gab, weil die Leiter oder die Erfinder der Biennale, das waren Stadtpolitiker aus Venedig, irgendwann anfingen, andere Länder einzuladen, sich dort ihre eigenen kleinen Dependancen zu errichten. Und jede Biennale bildet den Zustand der Welt ab und es ist nie vorhersehbar, wie dieses Mosaik dann am Ende aussehen wird und wer am lautesten wird oder über was am meisten gesprochen wird. Aber das ist nicht neu.
Auch die Frage an die anderen, warum beschäftigt uns diese Ausstellung in Venedig, was ja jetzt auch nicht direkt um die Ecke liegt, aber warum beschäftigt uns das so intensiv? Weil es so ist, wie Frau Hohmann sagt, eine Zustandsbeschreibung der Welt, vielleicht auch unserer geistig-ästhetischen Verfassung?
Es hat, glaube ich, auch sehr stark mit Venedig als Ort zu tun, dass Venedig so eine Traumgebilde ist und sowas Surreales hat und mitten in dieser Surrealität dann plötzlich diese Künstler auftreten, die aus aller Welt zusammenkommen. Und man muss sagen, Venedig war ja immer dieser kosmopolitische Ort, an dem sich ganz unterschiedliche Einflüsse kultureller Art manifestiert haben. Früh hatte man eine Seemacht und die ist ausgebrochen. Und ich glaube, das spielt subkutan dann immer noch mit, dass man da hinfährt und den Eindruck bekommt, wenn ich da gewesen bin, dann habe ich doch wieder einen Überblick gewonnen über das, was gerade in der Welt an Kunst produziert wird. Dass dem nicht so ist, das ist ja auch völlig klar. Das haben auch dankenswerterweise viele der Kuratorinnen und Kuratoren der letzten Jahre immer wieder gezeigt, welche Fehlstellen, welche blinden Flecke es gegeben hat und weiter gibt. Dass nämlich weite Teile der Kunstwelt, vor allem die des Südens, der südlichen Hemisphäre, über Jahre und Jahrzehnte ausgeblendet worden sind. Das wird jetzt erst so nach und nach wieder aufgeholt, verändert.
Gleichzeitig steht die Biennale von Venedig ja auch sehr im Wettbewerb mit vielen anderen Biennalen. Das trägt meiner Meinung nach auch stark dazu bei, dass das Geheische um Aufmerksamkeit immer größer wird.
Das ist ein gutes Stichwort. Von Anfang an haben ja auch Skandale die Biennale begleitet. Ich glaube, am Anfang gab es ein quasi pornografisches Gemälde, was sehr viele Zuschauende in die Ausstellung gebracht hat, damals in ein Venedig, dem es damals noch nicht so besonders gut ging. Frau Hohmann, kann man sagen, von Venedig lernen heißt auch, den Skandal zu umarmen, egal wie groß er ist?
Ja, also Venedig ist natürlich auch wirklich eine PR-Wundertüte, weil ja alle, die da sind, auch darüber schreiben. Es gibt so verschiedene Ebenen. Man hat die Auseinandersetzung mit der Kunst, man hat die Auseinandersetzung mit dem ja repräsentativen Charakter der einzelnen Nationen. Und dann ist da eben auch noch Venedig selbst. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir sprechen die ganze Zeit über Kunst als Ausdruck oder als Vehikel von Politik, aber wir können überhaupt nicht überschätzen, welche Bedeutung dieser Ort für Künstler hat. Mhm. In Venedig zu sein und hier auszustellen, mit der ganzen Kunstgeschichte im Rücken, der ganzen Malereigeschichte, die hier in den Kirchen und in den Museen einfach zum Alltag gehört. Wie schon vorhin gesagt, jeder Künstler und jede Künstlerin ist sich total bewusst, in welcher Tradition er oder sie sich hier befindet. Und diese Tradition, die ist in Venedig so ein selbstverständlicher Teil der Stadt. Das ist wirklich einzigartig und das hat eine ungeheure Anziehungskraft auf die Künstler der Gegenwart. Die wollen hier zeigen, die wollen hier gesehen werden, weil das der Olymp ist. Und der macht es dann eben auch für die Fachwelt so interessant und immer wieder auch aufs Neue so ergiebig.
Und das muss man vielleicht auch noch ergänzen, die Sammler und die Galeristen und die Museumsdirektoren, die kommen natürlich auch alle gerne in die Stadt, weil es eine schöne Stadt ist, weil man sich dort auf relativ engem Gefilde trifft und weil es natürlich viele tolle Partys in den Palazzi gibt am Abend. Also es hat auch nicht nur was mit Kunst anschauen zu tun, sondern auch immer mit Kunst kaufen. Und lange war die Biennale ja auch so eine Art Messe. Also es war gar nicht anrührig, dort auch Dinge zu verkaufen und zu kaufen auch. Es wurde dann irgendwann abgeschafft. Jetzt findet das eher so in den Hinterkammern statt.
Es geht also auch ums Geschäft. Es wird auch Geld gemacht, zumindest im Nachgang der Biennale. Wenn man sagen kann, was in Venedig passiert, bekommt mehr Bedeutung als an anderen Orten. Sie haben vom Olymp gesprochen. Gibt es dann auch sowas wie eine Verantwortung? Natürlich einmal vielleicht von den Künstlerinnen und Künstlern, die dort ausstellen, aber auch von denjenigen, die verantwortlich sind für diese Ausstellung, dass es den geeigneten Rahmen bekommt, dass möglicherweise auch nicht so viele Nebengeräusche da sind, Auseinandersetzungen, die dieser Begegnung von Menschen, von Kunst als Ausdruck unserer Zeit entgegenstehen.
Ich denke, das hat Koyo Kuo, die Kuratorin der Hauptausstellung, versucht mit ihrem Motto In Minor Keys, also bitte tretet einen Schritt zurück, rüstet mal ein bisschen ab, schaut einfach erstmal nur und bleibt bei euch und bleibt bei der Kunst und auch überfrachtet vielleicht, das sage ich jetzt, die Kunst nicht mit zu viel Verpflichtungen, Verantwortung oder was sie alles regeln soll, sondern einfach wieder so ein bisschen zurück zu dem, worum es eigentlich geht, nämlich Dinge gemeinsam anzuschauen, die man vielleicht zum ersten Mal sieht oder dann Dinge zu denken, die man vielleicht zum ersten Mal denkt und so, also sich eher so ein bisschen darauf zu verlassen, dass ohne das ganze aufoktroyierte, bedeutende oder das, was da erwirkt werden soll, das alles mal sein zu lassen und nur mal zu gucken. Also so habe ich sie zumindest verstanden und so habe ich auch versucht, durch ihre Ausstellung zu gehen.
Gleichzeitig muss man sagen, dass die Ausstellung auch, ja, ich würde sagen, überladen ist und unglaublich viel zusammenpackt auf engstem Raum. Und
jetzt ganz kurz zum Einhaken. Wir sprechen jetzt über die Ausstellung von Koyo Kuo, der Kuratorin, die letztes Jahr verstorben ist und die einen eigenen Raum bespielt mit ihrer Ausstellung, richtig?
Genau.
Also da geht es jetzt nicht um die Länderpavillons, sondern um das Hauptgebäude quasi, wo die Hauptausstellung stattfindet unter dem Motto Minor Keys. Man hat bis jetzt noch nicht viel dazu gelesen. Es geht sehr viel, wie Sie schon gesagt haben, Herr Wöller, viel um den russischen Pavillon. Es geht auch um andere Länderpavillons. Vielleicht können wir da noch gleich den einen oder anderen nennen, wo das Grelle, das Laute, das Auffällige genannt wird, kann man sagen. Die Weltkunst, wenn sie nicht besonders viel Rabatz macht im Sinne von Koyo Kuo, die ist dann vielleicht bunt und achtsam und ist ja zum ersten Mal auch eine afrikanische Kuratorin für diese Ausstellung. Also irgendwo ist sie auch integrativ, aber auch ein bisschen harmlos.
Die Frage ist ja, was dann harmlos heißen soll. Also,
also unpolitisch zum Beispiel.
Naja, auch politische Kunst kann ja in gewisser Weise ambivalent auftreten, kann Freiräume im Denken eröffnen, muss nicht agitieren. Also das finde ich immer so eine seltsame Vorstellung, dass politische Kunst nur eine wäre, die dann auch klare politische Botschaften sendet, sondern das Politische beginnt ja viel früher oder im Kleinen. Also auch wenn es sozusagen Kindergartenpolitik, Kita-Politik ginge, wäre das ja eine politische Kunst. Nicht, dass das jetzt auf der Biennale eine größere Rolle spielt. Aber es geht da halt immer nur um die großen Weltkonflikte oder um den Klimaschutz. Aber interessanterweise um den Klimaschutz in diesem Falle ja fast gar nicht. Dafür wird aber so eine sehr universale Sprache gesprochen. Also es geht sehr viel um Fruchtbarkeitsmythen, um die Versuch, die Moderne vielleicht in ihrer Rationalität wieder zu romantisieren, könnte man sagen. Also von Wiederverzauberung ist auch die Rede, von Vitalismus ist im Katalog lang die Rede. Also viele Vorstellungen von einer Kunst, die zurückgeht ins Ursprüngliche. Und das war schon vor 2 Jahren auf der Hauptausstellung ein großes Leitthema. Das ist es diesmal wieder. Aber was mir gefallen hat, dass es nicht so missionarisch aufgetreten ist, dieser Gedanke, sondern dass es auch viele spielerische, auch viele selbstironische Komponenten gab. Und insgesamt hatte ich den Eindruck, dass es eine gelungene Ausstellung ist, weil sie so facettenreich ist und trotzdem sich zu einer in sich konsistenten, zu einem in sich konsistenten Parcours fügt.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass viele der Werke, also zunächst mal für mich ist es auch immer total interessant zu sehen, wie viel es noch zu lernen gibt oder wie viel auch irgendwie noch nachgeholt werden muss an tieferem Wissen über eine afrikanische Moderne oder figurative Malerei aus dem Iran oder sowas. Das ist wirklich, jede Biennale hat in den letzten Ausgaben sich eigentlich zur Aufgabe gemacht, die Eurozentristik zu hinterfragen und den Kunstkanon und das Wissen zu erweitern. Und das kann man auch schon per se als politisch betrachten. Aber ich finde vor allen Dingen auch wirklich bemerkenswert, auch wie Herr Rauterberg sagt, dass die Werke zwar teilweise so lokal verwurzelt scheinen in bestimmten Traditionen, in denen man sich natürlich auch nicht so gut auskennt, weil wieso sollte man, die aber letzten Endes lesbar für alle sind, also eine universale Verstehbarkeit haben. Und das ist eigentlich gar nicht harmlos, sondern es gibt tatsächlich ganz viele Anknüpfungspunkte, zum Beispiel über Pflanzen oder über Erde als Sinnbild von Widerstandskraft und von Überleben. Das heißt, es gibt eine ganz große Bandbreite von Lokalkolorit einerseits, aber so auch Symbolwelten, die man vielleicht gar nicht auf Anhieb versteht. Aber der Anspruch ist, von einem großen Publikum gehört und auch verstanden zu werden. Und das geht zuallererst eben über dieses erstmal unvoreingenommene Schauen und auch ein bisschen über die Freude an der Betrachtung, die kommt da tatsächlich auch nicht zu kurz.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, finde ich, dass diese ganze ästhetische Wahrnehmung von Kunst auch etwas mehr in den Vordergrund rückt. Man ist ja geneigt zu glauben, Kunst wäre harmlos, nur weil sie sich nicht mit politischen Inhalten befasst. Und da bin ich ganz bei Silke Hohmann. Gerade diese politischen Aspekte können ja verborgen sein unter ästhetischen Schichten. Und da sind eigentlich, und dann sind wir wieder bei den Kunstexperten, auch eben diese Experten gefordert, sich davon herausfordern zu lassen und in so ein ästhetische Urteilsvermögen auch wieder zu erlernen.
Man geht natürlich bei der Kunstbetrachtung oder grundsätzlich bei der Beschäftigung mit Kultur immer davon aus, dass es auch nicht nur für Experten ist, aber ich weiß schon, wie Sie das meinen, Herr Wöller, aber die Frage ist, wenn man jetzt nicht vor Ort sein kann und sich grundsätzlich aber für Kunst interessiert, was bekommt man sozusagen von dieser Biennale als Schau von Weltkunst, ob sie nun jetzt expliziter politisch ist oder eher im Hintergrund? Ist es wie so eine Art Expo, so eine Avantgarde-Schau, die dann später wirkt in die Kunstszenen der einzelnen Regionen, wo sich dann andere Leute auch wieder mit beschäftigen können?
Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Beim letzten Mal, also vor 2 Jahren, hatte ich den Eindruck, da traten sehr viele autodidaktisch geschulte Künstlerinnen und Künstler auf, dass es vielleicht auch so eine Art Ersatzhandlung ist. Also dass viele der Leute, die dort erstmals gezeigt wurden, auch nie wieder gezeigt werden und auch im Kunstdiskurs ansonsten keine größere Rolle spielen würden. Und das war dann auch so. Also man holt die so heran, gibt ihnen eine Bühne, damit auch die mal eine Bühne gehabt haben, und dann ist es aber auch gut. Also mehr will man davon dann aber auch nicht wissen. Also das hat auch eine leichte zynische Komponente und folgt vor allem so einem Gerechtigkeitsdenken, das ja nicht vollkommen verkehrt ist, dass man sagt, wir wollen uns öffnen, wir wollen anerkennen, dass nicht nur in Europa, nicht nur im Westen tolle und interessante Kunstwerke gemacht werden, ist ja völlig klar. Und trotzdem, wenn dann das Schlagwort von der Überwindung des Eurozentrismus fällt, bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Denn die Tatsache, dass der Eurozentrismus wiederum in Europa überwunden werden soll, ist ja schon...
Also in Venedig.
In Venedig überwunden werden soll, ist ja schon auch so ein bisschen kurios. Man könnte ja sagen, also... Und dann auch sozusagen alle Künstlerinnen und Künstler dieser Welt in dieses Format der Biennale hineinpassen sollen. Und man könnte ja auch sagen, na ja, vielleicht gibt es ja in anderen Weltteilen ganz andere Formen, antimuseale Formen der Kunsterschaffung und der Kunstpräsentation. Also das Ausstellen als solches ist ja sozusagen eine europäische Erfindung. Und der sollen jetzt alle anderen auch gehorchen und genügen. Also da würde ich dann immer doch so einige größere Fragezeichen setzen wollen.
Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, auch Deutschland hat ja einen eigenen Pavillon und einen Auftritt, der immer wieder diskutiert wird. Wenn wir das versuchen in Beziehung zu setzen, es geht dort, wenn ich richtig weiß, zum ersten Mal um DDR-Geschichte. Henrike Naumann und Sung Tyu haben diesen Pavillon gemacht. Der sieht aus wie ein DDR-Plattenbau, in dem die Vietnamesen vietnamesischstämmige Sung Tyu tatsächlich auch aufgewachsen ist. Ist so ein Pavillon, der sich auch mit der eigenen Geschichte auseinandersetzt, weil wir über diese antiquierten Länderpavillons und dieses Konzept von Nationen gesprochen haben, eröffnet das aber wiederum auf der anderen Seite nicht Möglichkeiten, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, wie jetzt in diesem Fall der deutsche Pavillon?
Ja, da hat der deutsche Pavillon natürlich eine Besonderheit, weil er in der Zeit des Nationalsozialismus stark vergrößert und auch nach NS-Geschmack überformt wurde, weshalb sich eigentlich seit Jahrzehnten alle Künstler, die dort ausstellen, aufgefordert sehen, sich auch mit dem Haus an sich, mit der Architektur auseinanderzusetzen. Und das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Und in diesem Jahr war es doch auch eine große Überraschung, wie es Sung Tyu gelungen ist, diesen monumentalen Pavillon in einen Plattenbau zu verwandeln.
Finden Sie das gelungen? Also ich war da so ein bisschen im Zweifel, ob der gigantische Aufwand jetzt dieses Gebäude wirklich rundum, nicht ganz rundum, die Rückseite ist ja nicht verkleidet, aber doch mit sehr großem Aufwand eben mit diesen Mini-Mosaiken zu verkleiden.
Also der Effekt ist schon frappierend, finde ich. Also man erwartet diesen Nazi-Protz, wenn man da den Kiesweg hochkommt, und dann kommt da so eine ganz andere Härte und eine ganz andere architektonische Brutalität, die man auch lesen kann, wenn man sozusagen sich in Ost-Berlin mal umgeschaut hat oder in der ehemaligen DDR mit der Architekturgeschichte vertraut ist. Aber mich hätte mal interessiert, was eigentlich, und da habe ich jetzt auch noch nicht so viel Stimmen gelesen, wie zum Beispiel die ausländische Fachpresse das überhaupt dechiffrieren kann. Ich finde es super gelungen. Ich finde, es sieht wahnsinnig gut aus, weil mit diesen 3 Millionen Mosaiksteinen auch das wirklich geschafft wurde, solche Details wie das Graffiti auf diesen Betonplatten oder auch die raue Oberfläche der Betonplatten selber so zu simulieren, obwohl das Mosaik selber ganz glatt ist. Und dann geht's ja innen weiter mit diesem giftigen Mintgrün der russischen Kasernen aus der DDR-Zeit, die Henrike Naumann im Hauptraum, die den Hauptraum ausgestaltet hat. Das heißt, hier wird eigentlich diese ostdeutsche Geschichte und die ostdeutsche Formensprache und auch, ja, dieser Realismus der Formen aus dieser Vergangenheit, aus dieser Zeit, wird hier quasi nachgereicht, denn es hat vorher noch nie wirklich dezidiert ostdeutsche Teilnahme im deutschen Pavillon gegeben. Es gab zwar ein, zwei Künstler mit einer ostdeutschen Biografie, aber das war nicht Thema. Und im Proporzdenken ist es also eine total, also es wird jetzt wirklich so alles auf einmal plötzlich gesagt und auch wirklich in einer sehr konsequenten Form umgesetzt.
Ja, aber umso trauriger ist es ja, dass jetzt so eine Art Klischee Produktion dabei herausgekommen ist. Ja, die Ostdeutschen, Ostdeutschland ist ja offensichtlich Plattenbau und dann sind es auch noch Plattenbauten, die so heruntergerockt sind und heruntergekommen sind und so weiter. Also mir ist das so ein bisschen sehr schlicht. Also ich verstehe schon, dass es irgendwie in der Biografie der Künstlerin eine größere Rolle spielt, aber für wen soll sich das dann übersetzen und lädt das nicht auch ein zu sehr kruden Missverständnissen, dass man eben nicht anerkennt, was die DDR zum Beispiel im Punkto Wohnungsbau geleistet hat innerhalb weniger Jahre, eben mit Plattenbauten, die extreme Wohnungsnot der 60er und frühen 70er Jahre weitgehend aufzulösen. Kann man sagen, ist ja schlimm, Ostdeutschland jetzt mit diesen Plattenbauten übersät. Andererseits könnte man auch sagen, nee, die haben damals eben durch diese Art von Staatswirtschaft im Wohnungsbau etwas geleistet, was uns heute nicht gelingen will. Aber dieser Aspekt spielt zum Beispiel gar keine Rolle. Also stattdessen wird man darauf verwiesen, dass das ja alles so schrecklich hässlich ist und man jetzt sozusagen mit der Hässlichkeit der Plattenbauten auf die anders hässliche Architektur des Neoklassizismus nationalsozialistischer Prägung reagiert. Also weiß nicht genau, ob das irgendwie weiterführt.
Naja, ich glaube, würde sagen, die Kunst muss ja nicht alles erklären.
Nein, muss sie auch nicht.
Und wenn sie einfach anbietet, darüber zu diskutieren und einfach genau die Punkte, die Sie jetzt, Herr Rauterberg, als störend angesprochen haben, wenn die durch dieses Kunstwerk in die Debatte kommen, dann hat die Kunst doch viel mehr erreicht als andere.
Ja, wenn sie in die Debatte kommen. Meine Befürchtung ist ja, dass viele dann zurücklehnen und sich in diesem Bild, das sie ohnehin haben von Ostdeutschland, irgendwie nur bestätigt fühlen.
Jetzt sind Sie gerade so schön im Streiten. Ich will noch zum Schluss vielleicht noch eine kurze Runde machen. Wir haben gehört, dass in diesem Konzept von Nationen, von Länderpavillons besteht die Gefahr, dass es zum Klischee verkommt. Wir haben, wie ich gelesen habe, bei dem österreichischen Pavillon sehr viel Performance. Florentina Holzinger mit einem See voller Urin und Fäkalien wird natürlich sofort aufgegriffen von Medien. Und auf der anderen Seite haben wir die verschiedenen Boykottaufrufe, Skandale um Russland und Israel. Was würden Sie sagen, warum hat sich die Biennale, warum hält die sich trotzdem als wichtigster Ort, an dem man sich mit Kunst und auch der Rolle von zeitgenössischer Kunst auseinandersetzt? Denn wenn es jetzt nur um Skandale ging, da könnte man ja auch zur Documenta gehen. Das hat man ja gesehen, da braucht man auch keine Länderpavillons.
Da gehen ja auch viele hin.
Also diese Frage nach den Nationalstaaten, die wird natürlich immer wieder gestellt. Da wird gesagt, das ist überkommen und man muss dagegen angehen und man muss dagegen arbeiten und so weiter. Aber ich denke, warum denn? Die Welt besteht ja nun mal aus Nationalstaaten. Insofern ist doch eigentlich ein ganz gutes Abbild der Welt im Kleinen. Es ist wie so ein Spiel. Auf der einen Seite, auf der positiven Seite kann man sagen, man kann irgendwie schauen, dass man sich möglichst intelligent mit dieser Verantwortung oder mit dieser Repräsentationsaufgabe auseinandersetzt. Und auf der jetzt vielleicht so ein bisschen dramatischeren Seite in den harten Zeiten, so wie jetzt gerade, wird es dann eben auch genutzt oder auch missbraucht. Aber letzten Endes bleibt für mich auch als jemand, der Kunst immer sehr, sehr viel zutraut, zu sagen, dass die Kunst eigentlich immer dann auch besonders schwach ist, wenn die Staaten mit reinregieren wollen. Also da, wo zu viel gewollt wird von der Kunst oder wo auch zu viel Mitsprache herrscht, da entsteht dann was total Belangloses, wie jetzt bei den USA oder eben was Zynisches wie in Russland. Und das ist auch eine Erfahrung, die gut ist zu machen. Und auch ich sehe dieses Angebot der Länderpavillons eigentlich immer wie so ein Spiel, auf das man sich bei der nächsten Ausgabe wieder freut und sagt, mal gucken, was jetzt wieder da, wie wird damit jetzt wieder umgegangen. Das ist ja auch eine Herausforderung.
Ich würde Ihnen total zustimmen. Also wenn es denn ein Spiel wäre und es von allen als Spiel, vielleicht auch als ernstes Spiel begriffen würde und nicht so verbissen ausgetragen würde. Und deswegen wäre mein Vorschlag, doch die Pavillons in Zukunft auszulosen. Also wir bleiben bei dem Nationenwettbewerb, aber es ist nicht so, dass immer dieselben Platzhirsche in denselben Pavillons sitzen, sondern im deutschen Pavillon dann von mir aus auch mal die Dänen und im dänischen Pavillon von mir aus die Iraner sitzen oder wer auch immer. Also dieser Platzvorteil, dass bestimmte Nationen einfach, weil sie schon ewig da sind, dann immer wieder in den Giardini auftreten dürfen, der führt, finde ich, schon zu so einem sehr ungleichen Erlebnis auch der Wahrnehmung dessen, was da gezeigt wird. Und die Pavillons, die irgendwo im Stadtgebiet ihr Quartier aufgespannt haben, die werden kaum beachtet. Und da finde ich, da wäre tatsächlich meine Reform sinnvoll.
Es gab ja schon mal den Tausch zwischen Deutschland und Frankreich, die Pavillons getauscht haben. Das hat am Ende auch, glaube ich, nicht viel ausgelöst. Aber ich finde den Punkt der Verbissenheit der Biennale schon ein bisschen ausgetrieben werden müsste oder überhaupt dem Kunstbetrieb, weil diese Verbissenheit, die verunmöglicht halt auch sich auf diesen Wettbewerb und der ja wirklich ein spielerischer Wettbewerb sein kann, überhaupt einzulassen. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn diese Verbissenheit auch seitens der Künstler, seitens der Kuratoren, seitens der Juroren ein bisschen zurückgeht.
Vielen Dank. Das war das SWR Kulturforum zur Biennale in Venedig. Vereinte Kunstnationen, die Biennale zwischen Kunst und Politik. Mit der Kunstkritikerin Silke Hohmann vom Monopolmagazin und mit den Journalisten Hanno Rauterberg von der Zeit und Markus Wöller von der Welt. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren und fürs Zuhören, sagt Carsten Umlauf.